Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge, endlich mal wieder mit Lennart. Lennart, weißt du eigentlich noch, wie das geht hier mit dem Podcast?
Ist schon lange her, ne?
Es ist echt schon wieder lange her, gefühlte 3 Wochen.
Ja, dazwischen, es sind nicht nur gefühlte 3 Wochen.
Glaub, es sind 3 Wochen.
Es sind 3 Wochen, ne? 3 Wochen habe ich hier mir nicht mehr den Frust meiner sportlichen Nichtleistungsfähigkeit von der Seele reden dürfen.
Ja. Wie läuft's im Training?
Top. Nee, ich glaube, es läuft okay.
Ja, okay, gut.
Also ich würde sagen, schlimm ist es nicht. Einigermaßen fit bin ich noch, laufe ein bisschen mehr. Ich habe meinen ersten Long Run 25 Kilometer.
Oha, warum gemacht. Machst du so lang? Musst du doch gar nicht.
Ich habe hier Pacer gespielt für Marathon-Tempo.
Ja.
Und ich habe sogar gedacht, wenn wir jetzt außersehen zu lang laufen, so an die 30 ran, dann hätte ich durchgezogen. Auf 42.
Das war aus Prinzip, ich das ja gemacht. Das ist so geil, weil das so ein Radsportgedanken ist. Das ist so dieses, ja, wenn ich so weit schon bin, dann mache ich die eben auch noch. So, und die eben, die letzten 8 sind aber die schlimmen.
Nee, sehr wahrscheinlich. Also dann hätte ich auf jeden Fall auch noch ein paar Gels irgendwo holen müssen. Aber dann hätte ich es durchgezogen.
Stark.
Glaube ich.
Ich hätte das mal, habe ich schon mal, glaube ich, erzählt, dass ich mal ein Intervalltraining gelaufen bin auf der Bahn. Ich glaube, an Weihnachten war das.
Ja, klar.
Und dann bin ich 12x1000.
Merry Christmas.
Ja, Merry Christmas, Weihnachtsprogramm, glaube 10x1000 oder 12x1000 gelaufen. Auch in einer absurden Pace, wenn ich mir mal überlege. Ich glaube, ich bin 3,35 bis 3,40 immer gelaufen, aber 12x. Und mit Einlaufen, 12x Programm, immer Pause inzwischen, da war ich halt bei 18 oder so.
Ja.
Dann habe ich mir so, ja, die 3 laufe ich jetzt auch noch voll. Und dann habe ich auch mit so einem Ekelkniegas durchgezogen, dass ich nachher irgendwie auf einem 1,30 Halbmarathon durch bin,
ja,
mit diesem Intervalltraining, aber nur aus Prinzip das gemacht zu haben, aber da wollte ich, das ist wie so, ja, so dämliche 30er-Schnitt, den wollte ich dann hinten raus, wollte ich die Pace auch nicht fallen lassen.
Jetzt sind hier schon die Hälfte aller Hörerinnen und Hörer ausgestiegen.
Ja, gut.
Sie denken, haben sich wieder völlig verrannt.
Willkommen im Laufsport-Podcast.
Genau. Wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten.
Mhm.
Wir haben eine Vuelta, wir haben Tour de l'Avenir, der Ötztaler war in den letzten Wochen. Juan Ayuso, es geht ein bisschen was ab im Radsport. Dann, wo ist euer Lascano eigentlich? Ist eine wichtige Frage.
Ja.
Wir haben auch noch eine Gravel-DM und ich würde sagen, wir fangen an mit, jetzt mache ich ja so ein bisschen Glücksrad drehen, im Ötzi.
Ötzi, okay.
Du warst im Ötzi.
Ich war im Ötzi, genau.
Bist aber nicht gefahren.
Ich bin nicht gefahren, das hebe ich mir für nächstes Jahr auf. Ich wollte erstmal mal checken. Ich wollte mir das erstmal anschauen, bevor ich da hochfahre. Gemeinsam mit Coach Finn und Coach Franz waren wir dann da und waren sogar von Freitag bis Montag früh da, also komplette Programm mitgenommen, bisschen mal geschaut, was so abgeht und war echt cool, also war eine coole Erfahrung, hat echt mega Bock gemacht und ist ja ein Thema, ist wirklich ein Thema, weil es nicht so geil ist, wenn es nicht so gut ist, das Wetter. Ey, ich sag dir, Lennart, jeder Tag, also der Tag davor, wir sind bei Vorbelastung gefahren bei 5 Grad und so einem leichten Nieselregen auf einen Berg auf 2000 Meter nochmal hoch, kurz mal in die Luft geschnappt, dann wieder zurückgerollt. Mhm. Es war wirklich räudig wie sonst was. Ich habe meine tiefsten Winterklamotten angezogen und tags darauf 24 bis 26 Grad Sonnenschein. Es war keine Wolke am Himmel, es war perfekt. Okay. Es war herrlich. Und das ist bei so einem Rennen natürlich auch wirklich sehr viel wert. Was haben wir gemacht? Wir haben unsere Athleten supportet, unsere Athleten vom Science-Kader, die wir in den letzten Wochen, Monate hin zum Ötztaler gecoacht haben und trainiert haben, die einen erstmal tags vorher haben wir nochmal eine Besprechung gemacht, so ein bisschen Rennstrategie durchgesprochen, so kleine Runde nochmal einen Kaffee getrunken, ein bisschen Nutrition-Strategie besprochen und dann haben Finn und ich 70 Flaschen Power Cup befüllt. da wurde viel mit Diffusion gearbeitet.
Mhm.
Wir hatten 2 große 5-Liter-Eimer, die jeweils mit 4 Liter voll. Dann hatten wir aber eine Waage vergessen, haben dann halt eine durchsichtige Box genommen, die auf Hälfte pro Eimer befüllt. Jetzt sagte ich, du lachst das, wir werden professioneller, wir werden besser. Dann das Ganze aufgelöst, aber dann gesagt, okay, um die maximale Gleichmenge Konzentration herzustellen, werden wir jetzt diese 4-Liter-Eimer nach und nach immer wieder einander kippen und so lange durchrühren, ja, dass Diffusion ihren Job erledigen soll.
Hat man euch beobachtet dabei?
Nee, wir waren irgendwo heimlich auf dem Balkon. Alles war nach am Kleben. Und ja, ist gut angekommen. Die Flaschen haben gezündet. Also die Fahrer unsere Fahrer haben berichtet, dass es echt gut war. So die,
wie viele Fahrer hatten wir da?
Lass mich lügen, falls die Zahl nicht ganz richtig ist. Ich glaube, 15 waren es dann nachher.
Schon krass, wie viele Leute dann doch in so einem Ötzi teilnehmen oder das als großes Ziel haben.
Ja, voll. Und von bis, ne? Na, also Zielstellung war durchkommen, die eigene Bestzeit von 10,49 unterbieten, unter 9 Stunden, unter 8 Stunden und selbst halt einer mit unter 7 Stunden. Podcast haben wir dazu schon aufgenommen.
Ja.
Und es wurden sehr viele Bestzeiten getoppt, sehr viele Ziele erreicht, unter 8 Stunden, unter 9 Stunden. Es wurde aber auch ein 8-Stunden-Ziel, Lennart, um eine Minute, 8 Stunden 01, nicht erreicht.
Erzählt, oder?
Also eigentlich schon, aber du weißt doch selber, wie es ist. Es steht auf 8.01 auf dem Papier.
Ja, ich meine, das kannst du nicht in die Insta-Bio schreiben.
Nein, genau. 8.01 Ötzi kannst du nicht reinschreiben. Ist ja unangenehm. Und naja, ich hoffe, vielleicht kriegt er mal die Chance, das vielleicht nochmal im nächsten Jahr zu verbessern. Aber das ist ja die gleiche Performance wie eine 7 Stunden 59. Brauchen wir nicht diskutieren. Das ist, da ist einmal die Gruppe ein bisschen anders. Du könntest, glaube ich, 7.59 mit weniger Watt fahren. Was weiß ich. Ist ein bisschen, ja, schade. Aber sonst war es eine echt coole Veranstaltung.
Was würdest du schaffen? Was wäre die Zeit, die du packen würdest?
7 Stunden 40, 35.
Okay, das ist eine Ansage.
Ja.
Gut. Gibt es zum Ötzi noch irgendwie groß was zu berichten?
Ja, also vielleicht ganz kurz nur angerissen. Keine neue Rekordzeit. Gut. Ganz viele im Bereich unter 7 Stunden, also das, was Sepp auch als Ziel ausgesprochen hatte und ja. die es wahrscheinlich im Ergebnis schon gesehen haben, wir haben in der eine ganze Podcast-Folge darüber gemacht, 7 Stunden, ja, konnte er nicht mehr angehen, leider, weil er über Nacht krank geworden ist und nicht starten konnte, sowas gehört leider mit dazu, das ist ein bisschen doof und hätte es gerne echt, also wir alle hätten es gerne einfach geschaut, dass er, ob er scheitern kracht oder halt es schafft. Und nach den Kommentaren aus der letzten Podcast-Folge, Leute, uns ist schon bewusst, dass das nicht ein einfaches Unterfangen ist. Da geht es auch nicht darum zu sagen, dass er das auf jeden Fall kann, aber wir gehen mit dem Ziel.
Hast du wieder Hate bekommen?
Ja, also ein paar Leute dabei, die meinten so, ja, schafft auf keinen Fall, wo ich denke so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also so hart willst du jetzt nicht worden.
Ich glaube, Leute, die auf Spotify Kommentare schreiben für einen Podcast, die haben meistens ein bisschen Frust auf der Seele. Oder unser Podcast ist einfach scheiße, das sind zwei Möglichkeiten.
Ja.
Aber da ist es witzig zu sehen, dass da einige Hater dabei sind. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Haken an das Ötztaler-Thema. Sepp hat es nicht gepackt, war mir eh klar.
Stark.
Gehen wir mal rein, so ein bisschen, was so der Gossip, was Gossip angeht, Transfers im Radsport. Dickstes Thema, Juan Ayuso brodelt schon seit
Juli 24.
Das ist Juli 24, am Col de Galibier, ja, genau. Begann es, als João Almeida ihn angeguckt hat und gesagt hat, so Junge, jetzt zieh du auch mal eine ordentliche Führung hier. und seitdem ist es schon früher?
Also da ist nee, das war schon zuerst mal auf, da ist aufgefallen zumindest.
Genau. Aber auf jeden Fall klar, der Mann hat auch eigene Ambitionen und der hat nicht so viel Bock, sich dem Team unterzuordnen. Das war dann auch so ein bisschen die Aussage vom Team in der Pressemitteilung. Als sie bekannt gegeben haben, dass sie den Vertrag auflösen werden, er ist weiterhin in der Vuelta dabei.
Ja.
Und ist auch seine allererste Führung in seinem Leben gefahren. So eine 400-Meter-Führung war es wohl nur. Ich habe nur kurz die Sequenz gesehen. Weiß nicht, wie lange er gefahren ist. Aber fand ich natürlich dann auch gut. Also am Tag nach so einer Meldung dann auch zu sagen, jo, also ich spanne mich auch, wenn es nur für kurz ist, jetzt nochmal vor Almeida und mache hier so ein bisschen was. Er hat auch eine Etappe gewonnen.
Ja.
Und der Vorwurf so ein bisschen, den er und sein Management auch an das Team richten, ist, die haben die Pressemitteilung angeblich nur 30 Minuten vor der Veröffentlichung gesehen. Das Team sagt aber, die haben die schon seit 2 Wochen vorliegen gehabt, die Pressemitteilung. Oder zumindest diese,
ja.
Also ich frage mich allerdings, glaube ich auch nicht so ganz, wenn du die Pressemitteilung vor 2 Wochen bekommen hast, da standen ja auch so Sachen drin wie, ja, wir müssen hier auf unser Team achten und der Typ ist nicht so richtig kompatibel.
Ja.
Dann, das ist ja schon eher so eine gefühlt eine impulsive Pressemitteilung gewesen. Ja,
natürlich, da ist irgendwas passiert.
Da ist irgendwas passiert und passiert ist halt, glaube ich, einfach, dass es eine Bergankunft gibt, die gewinnt er aus einer Ausreißergruppe raus natürlich, aber hat trotzdem eine gewisse Leistungsfähigkeit gehabt. Am nächsten Tag ist niemand da, um João Almeida zu helfen.
Ja, ja.
Und auch er selber kassiert halt wieder 20 Minuten oder sowas.
Ja.
Und da haben sich wahrscheinlich alle gedacht, so Junge, willst du mich ja nicht verarschen? Also gestern gewinnst du die Etappe, jetzt hier kannst du nicht mal ein bisschen was machen.
Ja.
Wundert mich auch immer, ich sage ja auch mal, es wundert mich, wie die an einigen Tagen 20 Minuten 410 Watt fahren können und an anderen Tagen scheinen sie halt nur noch 360 fahren zu können. Ja, auf jeden Fall Juan Ayuso und UAE Emirates trennen sich. Ayuso geht wahrscheinlich zu Lidl Trek. Mhm. Das ist zumindest das Gerücht, was es schon länger dann auch gibt. Weiß gar nicht so sehr, ob man sich damit einen Gefallen tut.
Im Team, meinst du?
Ja.
Stell dir mal vor, so ein Ayuso, der irgendwie auch ein schwieriger Charakter ist, und ein Ciccone zusammen. Die kacken sich ja manchmal doch nur an.
Da gibt es wahrscheinlich auch relativ viel Emotionen am Ende. Das
sind super viele Emotionen.
Ich versuche auch die ganze Zeit rauszufinden, ich war in den letzten Tagen immer wieder auf dem Profil von Juan Ayuso und versuche rauszufinden für mich, was halte ich von dem?
Ja, ja.
Also auf dem Pro Cycling Stats Profil.
Ja, okay, ja, ja, ja.
So, was halte ich von jemandem wie Ayuso? Muss sagen, der Typ ist stark, aber sehe ich in dem auch das, was man in ihm sieht sozusagen, einen GC-Leader, der Grand Tours gewinnen kann in Zukunft. Und er ist im ersten Jahr Dritter bei der Vuelta geworden, darauf das Jahr nochmal Vierter geworden. Der hat dieses Jahr Tirreno gewonnen, letztes Jahr Baskenland-Rundfahrt, war dieses Jahr Zweiter bei der Katalonien-Rundfahrt. Ja. Aber die Frage ist halt wirklich, verpflichtest du den jetzt auch als Lidl Trek und sagst so, hey, das ist unser GC-Mann und der wird am Ende halt ein paar Mal Dritter und Vierter der Tour.
Also, hier ist die Frage, also jetzt nehmen wir mal die Grand Tour.
Der geht auch immer krachen.
Ja, ich wollte gerade sagen, siehst du den Fahrer über 3 Wochen hinweg
konsistent performen? Das wundert mich aber dann auch wieder, warum oder wie wird der im ersten Jahr Dritter bei einer Vuelta? Da hat er eine Konstanz gehabt. Ich glaube, da ist er sogar mit Covid Dritter geworden.
Ach jo, stimmt.
Da war doch, Im Jahr darauf ist er Vierter geworden. War schon,
ja.
Um Vierter zu werden, muss eine gewisse Stabilität haben bei so einer Grand Tour. Und seitdem gewinnt er immer eine Etappe irgendwie, geht aber auch irgendwann immer raus, weil er krank wird und irgendwie was hat. Also da ist wirklich die Frage für mich, also wenn ich jetzt Lidl Trek wäre, lege ich dem da jetzt, weiß ich nicht, 1,5 Millionen pro Saison hin und sag hier, Junge, oder lässt man die Finger von so jemandem?
Boah, schwierig. Also dadurch, du hast absolut recht, dadurch diese Inkonsistenz ist einfach super schwer, zu kalkulieren, das Invest, was du da tätigst. Ne? Also so ein Ayuso, du weißt genau, der kann einfach komplett durch die Decke gehen und irgendwie spannend auch mal einer dieser, wir hätten es ja mal letztens gesagt, diese talentierte Nachwuchsgarde, die irgendwie jedes Mal bei Emirates dann unter Vertrag genommen wird, 40 Jahre, sodass sie mal so fest sitzt.
Sind auch die Einzigen, die das machen können. Die sagen, ja, hier, Juan, sind halt 800.000, eine Million, was auch immer da. Ja. Hast hier einen 5-Jahres-Vertrag.
Ja.
Und im schlimmsten Fall ist es ein brutaler Helfer für Poggi.
Ja, genau.
Und dann kann der auch mal einen Tag krachen gehen, weil dann fährt halt Almeida für Poggi oder es fährt irgendein anderer für Poggi.
Genau.
Das ist denen ja egal, wenn du den als Leader holst und so viel Geld investierst. Und vielleicht
viel mehr Verantwortung.
Viel mehr Verantwortung. Ja, und der wird ja nicht günstig sein. Der wird ja bei UAE auch seine Kohle verdient haben. Dann gehst du auch noch nicht aus dem Vertrag raus, wenn du nicht weißt, dass du irgendwo ein Angebot hast, was
nicht nur, aber nicht nur finanziell, wahrscheinlich aber auch als Leaderrolle, weil da sieht er sich anscheinend, oder zumindest nicht kompatibel, dass er
aber sich auch jetzt finanziell,
finanziell, aber dass er sich voll im Diensten anscheinend von anderen Fahrern stellen kann. Und dann so will er halt selber auf eigene Kappe fahren. So, und dann hast du halt, jetzt er verkauft ihn als GC-Fahrer wahrscheinlich zu einem Team, wo er sagt, ja, ich nehme das Ding in die Hand, aber irgendwie die Ergebnisse zeigen jetzt nicht, dass er konsistent irgendwie drauf 3 Wochen da so super funktioniert.
Auch richtig geil, wie wir hier über so einen Juan Ayuso sprechen. Das ist immer so dieses Meckern auf hohem Niveau. Hat eine Vuelta-Etappe gewonnen, hat eine Giro-Etappe gewonnen und ist aktuell 13. in der Weltrangliste.
Zumindest. Ja, Juan, falls du das hörst, also wir reden jetzt von letzten Prozent, ja? Wir sind jetzt ganz Kritik auf ganz hohem Level.
Genau.
Eigentlich
aber auch nett. Die Jahrgang 2002.
Ja. Meinst alt schon, ne?
Auch alt, ja.
22.
Ja, das muss man nämlich immer bedenken. Der ist 2 Jahre jünger als Lipowitz.
Ja, ist krass.
Lipowitz ist ein Jahrgang 2000, glaube ich. Das heißt, da muss man halt dann schon irgendwie sagen.
Ayuso ist auch seit 4 Jahren schon dabei.
Ja, ist er ja auch, klar. Und der ist halt sofort dabei gewesen im ersten Jahr, genau wie in Pogacar im ersten Jahr sofort dabei wird. Also es ist ein brutaler Fahrer, aber die Frage ist, wird das irgendwann derjenige sein, wo du sagst, wir challengen mit einem Fahrer wie Juan Ayuso, ein Pogacar, ein Vingegaard. Aber es ist geil, weil jetzt hast du am Ende Ayuso versus Pogacar versus Vingegaard versus Remco.
Vielleicht. Ja, genau. Vielleicht kriegt er nochmal diese Konstanz halt hin. Vielleicht kriegt er nochmal einen Schub in der Leistung.
Nochmal. Kriegt das nochmal hin, so auf die alten Tage.
Das meine ich gar nicht, sondern halt, ich meine fürs kommende Jahr. Weil ich will einfach nur, lass es vielleicht, merken Sie bei Lidl Trek, wenn er jetzt dahin geht, funktioniert irgendwie ganz gut. Wir können noch 1, 2 gute Fahrer an die Seite stellen.
Kann ja auch Pech sein, ne? Also ich meine.
Ja, aber ich wollte sagen, wie geil wäre das, wenn wir mal nächstes Jahr auch wieder eine Tour sehen würden, Klar, Pogacar jetzt gerade, wenn es so weitergeht, wieder immer so einen großen Schritt weiter.
Pogacar wird nächstes Jahr die Tour gar nicht fahren, der ist ja komplett am Ende.
Ach ja, haben wir gesagt, das geht abwärts mit ihm.
Nee, aber ich meine, also, Pogi kann sich ja nochmal melden, vielleicht außer so Instagram-Posts, wo er so übelst die UCI abhatet, wenn die Dani van Poppel relegieren. Aber das Letzte, was ich von Pogacar so mitbekommen habe, ist, dass der eigentlich gar keinen Bock mehr hatte auf Radfahren.
Pogacar wirkt so ein bisschen wie so ein richtig erfolgreicher Abgehypter, irgendwo hinter so einem Hügel.
Ein bisschen wie ich, der hat so den gleichen Blues gerade, nur auf sehr viel höherem Niveau.
Fährt da mit so einem Mach bitte keine Foto von mir, Trikot.
Genau. Lass mich einfach in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr.
Oh Gott, ja. Ausgebrannter Pogacar. Ja, das kann sein, vielleicht fährt er gar nicht, ja.
Aber was ich halt sagen würde, es kann auch Pech sein. Ich meine, beim Giro ist er krank geworden.
Ja.
Vorher sah er gut aus. Vuelta hat er jetzt auch gesagt, er hat sich auch früh entschlossen, wegen diesem ganzen Hickhack mit dem Vertrag jetzt nicht auf GC zu fahren.
Nicht auf GC zu fahren.
Ja, weil er sagt, er kriegt das auch mental nicht, kann ich mir auch vorstellen. Ja, also. Sowas nimmt einen schon mit und man sitzt immer auf der Couch und denkt so, ach komm, der soll halt performen, egal was da mit seinem Vertrag los ist.
Ja. Martin Fernandez sagt aber, er kommt noch gemeinsam zum Frühstück, also da ist es nicht, er hat nicht einen
Einzeltisch. Ja, ich glaube, mit den anderen Teamkollegen hat er jetzt auch keinen Stress. Also.
Aber schon ein bisschen Cringe-Situation, oder, im Bus?
Ja, dachte ich mir auch so, sitzt du da so am nächsten Morgen, alle gucken so und alle, dann sagt
so eine Woche einfach auch noch so. Der
sportliche Leiter so, ja, wir wissen ja alle, was mit Truan jetzt ist im nächsten Jahr.
Und dann machen wir Lead-Out so für Jao und auf dich brauchen wir gar nicht zählen, ne? Richtig?
Nö, kein Bock, mein Limit. ihr könnt mir gar nichts.
Jay, willst du wieder auf Etappe gehen? Ja, okay, gut, dann Juan macht dein Ding.
Ja. Gewinnt auch.
Hol die Flaschen bei Lidl Track, Arschloch.
Ja, das ist ein Drama im Radsport gerade. Dann anderes Drama, auch sehr unterhaltsam. Derek G. hat gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, über Israel Premier Tech zu fahren. Ich kündige meinen Vertrag auf und möchte weg. Und Empfänger, aufnehmendes Team, sehr wahrscheinlich Ineos.
Ja,
ist
gut.
Ja. Also, Derek G. hat ja, das ist mir damals schon aufgefallen, hat im Jahr 23 diesen Giro gehabt, wo der auf allen 21 Etappen Zweiter geworden ist. Und danach hat er einen Vertrag unterschrieben über 5 Jahre, was damals noch relativ selten war. Und jetzt ist es ja natürlich immer noch relativ selten, so ein 5-Jahres-Vertrag. Damals dachte ich so, okay, krasser Sprung. Und darauf die Jahre hat er auch geliefert und sich entwickelt. Nur ich sehe den auch nicht als Ineos-Transfer. Weil der ist extrem gut, der ist extrem konstant. Mhm. Aber das ist keiner für mich, der GC-mäßig diese krassen Fahrer challengen kann. Der ist, ja, wie soll man den beschreiben?
Ja, aber vielleicht auch,
können wir den mit den kanadische Eimer zu Belgier.
Er muss ja auch nicht als Leader reingehen. Lass uns doch die Gerüchte mal weiterführen, wenn das so weitergeht.
Ach so, du meinst Oscar Onley.
Ja, Oscar Onley, auch so ein bisschen gerüchterweise vielleicht auch zu Ineos. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Picnic PostNL da mit Oscar Onley irgendwie so einen richtig guten, nennen wir es Glückstreffer hat, wahrscheinlich auch viel damit beizutragen, aber das ist so entwickelt, konnten die auch nicht gewusst haben. Und Oscar Onley vielleicht...
Konnten die nicht gewusst haben?
Und was?
Konnten die nicht gewusst haben?
Ja, also schon, aber also der ist so jung und wie der jetzt gerade bei der Tour gefahren ist und jetzt ein Oscar Onley zu Ineos vielleicht als Leader-Ersatz, wenn so ein Geraint Thomas oder die alten Leute mal irgendwann halt weg sind jetzt, Thomas Pidcock schon weg ist, so als nächste Hoffnung und dann setzt ein Derek G. halt davor. Wie wär's damit?
Ja, also wir haben es ja hier schon ein paar Mal besprochen, die Schwierigkeit ist einfach, was willst du jetzt noch so richtig machen im Radsport, wenn du, wenn du auf die Tour gehen willst, du bist halt verzweifelt. Du kannst in deinem eigenen Deo-Team kramen, wie du willst, außer du bist UAE, du findest irgendwie nicht so die Leute, außer jetzt kommt die brutale Überleitung to the Love in here.
So.
So, da kannst du natürlich jetzt mal wieder gucken, was geht da so ab bei den jungen Leuten. Ist schon echt interessant, da kommen jetzt auch ein paar richtig brutale Fahrer hoch und da habe ich schon Bock drauf, mal zu schauen, was passiert dann am Ende mit diesen Fahrern. Weil wenn das Krasse ist ja, weißt du noch, dass ich vor 4, 5 Jahren immer so geguckt habe, so Lavinier, okay, wenn du im zweiten Jahr bei der Lavinier schon mal so Top 10 gefahren bist, bist ein krasser Typ.
Ja,
heutzutage gewinnen die Erstjährigen, dominieren.
Das ist krass.
Dominieren das Ding. Also da brauchst du gar nicht mehr bis aufs zweite oder dritte Jahr warten. Sieger der Lavinier, Paul Sechard, muss jetzt erstmal gucken, wie man den schreibt.
Sykes.
War so ein bisschen abzusehen und dann doch nicht so abzusehen, weil da waren noch ein paar andere richtig gute Fahrer dabei. Und es hat auch bis zum letzten Tag, bis zur zweiten Halbetappe des letzten Tages gebraucht, damit er das gelbe Trikot kriegt. Also er hat den Prolog in Tignes gewonnen. Mhm. Da sind auch einige Brés dabei, die mit Watt hochladen. Also ein Lorenzo Finn zum Beispiel.
Ja, stimmt.
Kannst du da eigentlich mal eine ganz, ganz geile VHC Max-Ableitung rausmachen, so 7 Minuten Efforts, 7 bis 8 Minuten.
Und ja, dann am Ende nochmal, ja, also weiter.
Ja, 7 bis 8 Minuten Efforts. Und da siehst du halt schon krass, wie viele erstjährige Rennfahrer da unter den Top Ten sind. Also Paul Sciascia gewinnt vor Lorenzo Finn, der Weltmeister vom letzten Jahr. Im Prinzip sind es die beiden Weltmeister vom letzten Jahr. Jetzt muss ich gucken. Ja, ich habe recht, genau. Einer gewinnt Zeitfahren in Zürich, der andere gewinnt Straßenrennen bei den Junioren. Und dann hast du da noch so ein paar Kollegen, die auch alle sehr, sehr jung sind, die da vorne reinfahren. Jano Vida ist, glaube ich, ein Jahr älter.
Ja.
Alter Hase, zweites Jahr.
Ja, der zu Lotto Pro Team geht quasi.
Der zu Lotto Pro Team geht, genau. Was auch interessant ist, dass ich gehört habe, dass sie die Lizenz von Lotto nehmen wohl und nicht von Intermarché bei der Fusion.
Ja.
Dadurch ist ein, also wenn es zu dieser Fusion
kommt. Was macht das für einen Unterschied dann?
Der Paying Agent, also das Team, dessen Lizenz sie nehmen, dessen Verträge gelten. Habe ich das hier noch nicht erzählt?
Nee, erklär das nochmal.
Also du hast ja eine Betreibergesellschaft vom Team.
Ja.
Und als Fahrer schließt du einen Vertrag mit der Betreibergesellschaft.
Ja, ja.
Das heißt, du fusionierst jetzt mit zwei Teams. Das ist die Verträge von Intermarché. Die gelten nicht automatisch auch für das neue Team, weil die Betreibergesellschaft ist entweder das eine Unternehmen oder das andere Unternehmen. Mhm. Und mit dem einen hast du einen Vertrag, mit dem anderen nicht. Okay. Das heißt, die Kunst ist jetzt erstmal für diese Teams, die sie fusionieren, alle guten Fahrer unter ein Dach zu bekommen.
Ja.
Und ein Jano Vida zum Beispiel, der wird mit der Betreibergesellschaft von Lotto unterschrieben haben.
Ja, ja.
Und dadurch gilt der Vertrag halt erstmal. Und dadurch haben sie ihn, sie haben einen Arnaud Delis unter Vertrag.
Es wäre schwieriger für ihn gewesen, hätte er beispielsweise, macht jetzt keinen Sinn, aber hätte er irgendwie mit Intermarché einen Vertrag schon abgeschlossen und dann gibt es diese Fusion, dann steht er jetzt nicht so geil da wie jetzt mit.
Ja, oder sie hätten die Intermarché-Lizenz genommen, dann hätte der Vertrag
von. So, genau.
Das wäre halt das Ding gewesen. Ja. Und dann ist ein Jano Vida free to sign, wo auch immer er hingehen möchte.
Ja,
wäre natürlich auch praktisch gewesen für den Jungen. Ich hoffe, der hat auch so einen guten Vertrag unterschrieben. Aber das ist so ein bisschen das Thema gewesen mit Vida. Ansonsten gab es da schon echt ein paar richtig geile Battles bei der
Tour. Wir werden am Ende nochmal letzte Halter, hast du gerade schon gesagt, Power Profiling. Deswegen gucke ich mal auf jeden Fall mal im Detail mal nach, weil wir hatten nochmal ein Bergzeitfahren im Bereich 24 bis 25, 30 Minuten, was ich immer spannend finde. Jetzt haben wir die 7-Minuten-Performance, am Ende nochmal eine 25-Minuten-Performance.
Perfekt. Am Nachmittag, nachdem er am Vormittag schon richtig einen sich rausgeschraubt hat.
So ein bisschen fatigued Zeitfahren. Siebter wird Peter Ochsenberg, finde ich ganz witzig, weil den hatte ich noch zur Diagnostik.
Ja.
Anfang im Winter. Zumindest zur, nicht komplett Diagnostik, aber zur Körperfettmessung, ein bisschen dann Einschätzung und so weiter, ein paar Daten gesehen. Das war eigentlich ganz, ganz cool zu sehen, schon diese talentierten Nachwuchsfahrer, der dann mit 41 Rückstand auf Platz 7 reinfährt. Bei so einem Bergzeitfahren am Ende auch wirklich ganz geil, vor allem leicht fatigued. So, das ist ein geiles, das ist wirklich ein gutes, ein guter Test, um talentierte Fahrer rauszufiltern.
Weil du sagst, es geht mehr um die aerobe Kapazität?
Also diese, ich habe schon gerade gesagt, ich habe ein bisschen Fatigue Resistance mir nochmal mehr reingelesen, weil es eine neue Studie veröffentlicht wurde diesem Jahr, was eigentlich die Determinanten von Fatigue Resistance sind. Und nicht nur per se aerobic, aber du kannst halt zum Beispiel sagen, es gibt auch talentiertere Fahrer, was diese Fatigue Resistance anbetrifft. Wir kennen auch ein paar Fahrer.
Willst du die Studie jetzt doch einfach mal hier so ein bisschen droppen? Oder
ja,
du scheinst ja schon Interesse zu haben.
Ich kann es ja mal ganz kurz hier, ganz kurz mal anreißen.
Liegt mir schon die ganze Zeit in den Ohren mit der Studie, okay.
Das muss ich ganz kurz selber gucken.
Jetzt kannst du erstmal selber suchen. Ich kann noch mal kurz durch die Leute durchgehen, die interessant waren.
Ja.
War halt ein langes Battle, auch so Sciascia, Jano Vida, Jorgen Nordhagen von Wismar, Lorenzo Finn von Red Bull. Und dann Pablo Torres, letztes Jahr Zweiter.
Überflieger.
Diesmal nur Siebter geworden.
Ja.
Ist auch durch, auch washed. Zum Ende.
Der hängt jetzt mit
Pogacar. Aus deutscher Perspektive Max Bock, richtig stark.
Ja.
Dort wird der Achter im GC. Bisschen enttäuschend auch Jakob Omrzel, der den Baby-Giro gewonnen hat. dieses Jahr. Heißt nicht mehr Baby Joe, aber der U23 Giro d'Italia. Ja, der wird nur 13. In diesem im GC, ist aber auch auf den meisten Etappen irgendwie vorne mit dabei gewesen, hat am Ende halt so einen kleinen Einbruch gehabt. Und was auch interessant war, ist, dass sie eine riesige Spitzengruppe haben gehen lassen auf der dritten Etappe, die mit 2 Minuten, glaube ich, ins Ziel kommt. Und da hatte irgendwie jeder einen drin und dadurch ist halt erst auf der letzten Etappe, auf der Halbetappe, der andere Franzose, Maxime Delcomble, aus Gelb, aus dem gelben Trikot zurückgefallen. Der hat auch schon natürlich Profivertrag für nächstes Jahr unterschrieben. Aber da hast du so geile Aktionen gehabt, wie dass das gelbe Trikot so all out, berghoch, lead out fährt und dann so ausschert und dann fährt der andere Franzose weiter. Aber der ist noch 5. geworden im GC. Auch eine ziemlich starke Leistung. Es war einfach so ein bisschen witzig zu sehen, U23-Teams, wenn die Gruppe irgendwie vorne so ein bisschen in einer gewissen Art und Weise zusammengesetzt ist, dann ist das da hinten so ein bisschen so ein taktisches sich angucken, keiner will. Es kann auch vielleicht nicht jedes Team so.
Ja.
Und dann passieren aber manchmal so richtige random Sachen bei der Lavinia.
Das sind die viel geileren Rennen irgendwie immer, ne? Also viel weniger kontrollierbar.
Macht Bock, das zu gucken.
Macht Bock, das zu gucken, ja. Das ist echt richtig nice. So ein bisschen, ich will nicht komplett abdriften, aber wenn du so kurze hügelige Rundfahrten hast, jetzt Deutschlandtour zum Beispiel, da hast du auch keine Einigkeit so wirklich. Da geht es mal ein bisschen auf Sprint, aber am Ende, Etappe 2 war es ja nach Arnsberg, Neheim da, dieser Rundkurs, irgendwann zerfahren sich einfach alle und das macht einfach richtig Bock zu sehen.
Da hast du auch gleich noch erzählen, Lukas. Aber machen wir jetzt erstmal weiter mit deiner Studie.
Physiological Resilience, physiologische Resilienz, wie wir es immer nennen, Fatigue Resistance. What is it and how might it be trained von Jones and Kirby 2025? So, kurzer Anriss einfach nur erstmal. Geht darum, dass sie kritisieren, dass Performance halt so ein bisschen noch zuvor betrachtet wurde als vielleicht VO2 Max und Prozent von VO2 Max, also ein bisschen das, was wir kennen als Motorgröße und vielleicht VLA Max, also wie die nochmal einspielen, am Ende kommt eine Schwelle bei raus. Klassisches Beispiel dafür ist die Grafik Joyner und Lundby oder die Studie von Joyner und Lundby, das ist so typische, was determiniert einfach Leistungsfähigkeit, das ist VO2 Max, das ist Rate quasi, also Prozent von VO2 Max und das ist Ökonomie, also wie ökonomisch bist du. Und die sagen halt, ja, aber interessant ist doch das Ganze sich anzuschauen, gerade hinsichtlich von verschiedenen Anforderungen, Doppeletappe, Marathon fahren, Radmarathon, Ötztaler fahren oder halt dann immer wieder Crit Races und am Ende halt performen müssen oder halt einen Berg am Ende des Rennens. Und das ist halt, wie sind diese drei Determinanten vielleicht aufgestellt, unter Berücksichtigung, dass du halt vorher schon richtig intensiv Rad gefahren bist.
Ja.
Und man, zentrale Erkenntnisse halt davon sind so, das Offensichtliche, während langer Belastungen verschlechtern sich VO2max, Ökonomie und Schwelle. Nicht immer gleich, aber das verändert sich. Und durch verschiedene Faktoren halt, Glykogenabbau, Faserrekrutierung, Hitze, Dehydrierung, solche Faktoren. Ja. Aber auch etwas, was wir nicht so leicht beeinflussen können. Ich meine, Hitze und Dehydrierung können wir beeinflussen, aber auch sowas wie eine mitochondriale Effizienz oder auch Veränderung des Substratstoffwechsels, dass du mehr Fettoxidation hinten raus am Ende des Rennens betreibst, weniger Kohlenhydrat verbrauchen kannst. Und wenn du halt eine 7-Minuten-Performance erbringen möchtest am Ende einer Etappe, dann ist das halt nicht mehr so leicht, wenn da der Sprit quasi fehlt. Ja. Und auch eine VO2, eine Sauerstoffnahme, sich mit gleicher Leistung hinten raus ein bisschen erhöht. So, da gibt es zum Beispiel auch Erkenntnisse, dass irgendwann die muskuläre Effizienz abnimmt, also die Kontraktion eines Muskels. Da gibt es ein paar enzymatische Prozesse, die da beteiligt sind, das läuft halt nicht mehr so effizient, würde ich jetzt mal, ohne jetzt mal zu sehr ins Detail zu gehen. Und wenn das halt passiert, dann wirst du halt ineffizient. Und ich finde, wir Radfahrer merken das eigentlich seltener, weil wir mit unserem Werkzeug im Fahrrad erstmal ein Gerät haben, wo unser Bewegungsablauf so schwierig irgendwie falsch sein kann.
Ja.
Du kannst schon komisch treten, aber so richtig falsch kannst du nicht.
Du kannst schon richtig komisch treten. Also guck dir bitte nochmal Alison Jackson an. Dann weißt du, wie man komisch treten kann.
Ja, das stimmt schon. Aber immer noch, die ist eingeklickt und sie kann jetzt nicht komplett daneben treten. Aber aber sie versucht's.
Also, bei dem Anblick muss ich ja sagen, das
wir sind
einfach nichts mehr.
Ja, unser Auge ist halt was anderes gewohnt. Und wenn du aber jetzt mal Lauf zum Beispiel nimmst, oder cooles Beispiel, vielleicht auch jeder, der mal vielleicht Schwimmen probiert hat, eigentlich denkt, er sei ausdauerfähig und dann schwimmt dann kommt nicht mehr von der Stelle beim Wasser. Oder beim Laufen und merkst, kannst du die Hüfte nicht mehr halten, dann hast du auf einmal richtig große Änderungen. Ja. Und der drei Determinanten, du hast gesagt, du machst demnächst einen Laufwettkampf, da wird das auf jeden Fall auf dich zukommen. Da geht es eher darum, jetzt gerade bist du schon gut genug, versuch das halt über die ganze Dauer aufrechtzuerhalten.
Ja.
So, und das finde ich halt spannend, weil ich glaube halt einfach, das ist der zusammengefasste, für je nachdem, welche Anforderungen du hast, Crit Race weniger relevant, aber der zusammengefasste, komplett Indikator für deine Leistungsfähigkeit, für Talent, für das, was du halt haben möchtest. Du willst einen GC-Fahrer haben, Fatigue Resistance über 3 Wochen.
Ja.
Du willst keinen Juan Ayuso, der mal schnell, mal langsam fährt. Du willst einen Helfer haben, der am Ende des Rennens auch noch dabei ist. Ja, dann guck dir die halt an, die am Ende des Anstiegs oder am Ende der Etappe noch richtig schnell fahren können, wenn vorher hart gefahren wurde.
Wie kannst du das messen?
Ja, Muskelbiopsie.
Autsch.
Also du kannst, ja, gibt's unter anderem, kannst du halt natürlich Fasertypen ein bisschen dir anschauen und dann ist es halt so ein bisschen messen, ganz plakative Berechnung einfach nur, so was bist du in der Lage nach XY Kilojoule drehen zu können. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass manche Teams wie Tirol KTM, die lassen ja Power Profilings nach 2000 Kilojoule fahren. Mhm. So, die lassen ja erstmal quasi ein Training fahren, man ist ein bisschen ermüdet, wo auch immer die Faktoren jetzt zu suchen sind. Das kann, habe ich ja gesagt, Calcium-Überlastung sein, es kann Glykogenverfügbarkeit sein, es kann neuromuskuläre Ermüdung sein, was auch immer. Aber am Ende kann man sagen, alle zusammen beeinflussen so ein bisschen die Performance, die du hinten raus erbringen kannst.
Wie kannst du das trainieren? Was ist auch das größere Problem? Also ich überlege halt gerade, hilft es, dass du viel Zone-2-Training machst, weil du einfach, es ist eher also der mechanische Reiz, auch der auf die Muskulatur geht, ist es die Häufigkeit der Kontraktion. Also würde man eher sagen, man baut hinten raus in langen Einheiten nochmal hochfrequente Intervalle ein.
Ja, du hast eigentlich schon fast alles angerissen gerade. Genau, es sind mehrere Faktoren. Auch das sagt, also man kann es auch mehr ableiten, aber das aus der Studie, aus dem Review von Jones und Kirby, die sagen halt, ja, langfristiges, konsistentes Training mit hohem Umfang über Jahre fördert die Fatigue Resistance. Also viel Volumen über die letzten Jahre. Ja gut, das können wir, gibt's keinen Shortcut. Also fährst du...
Klassisches viel hilft viel.
Ja, schon immer. Also jemand, der jetzt neu in diesen Sport reinkommt, der einen richtig schnellen Motor aufbaut, so, das ist halt nochmal was anderes, wenn du über Jahre hinweg halt trainierst, immer diese hohen Volumina auch irgendwo gefahren zu sein. Es ist ja, wie auch immer, jetzt ist ja gar nicht an einer Zahl festgelegt, sondern halt einfach diesen progressiven Aufbau über die Jahre hinweg. Gut, können wir jetzt wenig mit anfangen. Trotzdem, was machen kannst, lange Ausdauereinheiten, also mehr als 1,5-2 Stunden fahren. Es gibt keinen Shortcut für Volumen und Longrides, so mal hin und wieder am Samstag, Sonntag lange Ausfahrten zu machen, super. Mhm. Oder Longrun mit Endbeschleunigung, also quasi so ein Negativ-Split, progressive Intensität bei Laufbelastungen. Training im ermüdeten Zustand, 2x am Tag trainieren. Super spannend. Ja. Also ich weiß nicht, wer das mal von euch gemacht hat. Morgens eine Session, nachmittags eine Session. Das ist nochmal eine komplett andere Nummer. Ich hatte mal damals, ich weiß gar nicht, wieso ich das gemacht habe, aber das war richtig geil, an so Wochenendtagen erst morgens so ein 30-30er-Programm, schon richtig wegfrittiert, dann kurze Pause mittags und nachher nachmittags mit meinem Vater Motortraining gemacht. Boah, diese Nachmittagseinheit, erstmal ging es mir erst gar nicht gut und irgendwann ging es dann einigermaßen und ich habe das Gefühl, das hat richtig Schub in dieser Fatigue Resistance gebracht.
Also ich, der gerade mit struggelt, eine Einheit am Tag zu machen.
Da mach jetzt noch die zweite oben drauf.
Mach doch eine zweite mit 30-30ern und Motorpacing.
Ja, genau. Und manchmal auch
es die, könnte so simpel sein.
Ja, manchmal auch die Idee vielleicht, Intervalltraining, wenn du es machst, vielleicht, wenn es geht, auch mal gegen Ende die Einheit auszuprobieren, wenn man jetzt die Zeit dafür hat. Aber aufgepasst, ich habe auch schon Athleten erlebt und Athletinnen, deren Historie war, wenn sie Intervalle gefahren sind, dann nur noch am Ende, weil der Trainer auch dachte so, ja, das ist top, dann machen wir für Fatigue Resistance. Hat aber auch den Nachteil, dass du auch weniger Leistungsfähigkeit am Ende hast.
Und am Ende bringst du gar nicht mehr die VO2 dahin, wo du sie haben willst und am Ende hast du dann gar nicht
das trainiert. Ja, und da kommen wir jetzt an diesen Punkt, deswegen habe ich auch mit meinen Athleten gesprochen und mit vielen anderen, auch schon noch im Trainerteam haben wir viel diskutiert. Lass uns doch auf die Reize konzentrieren, die wir trainieren wollen.
Ja.
Also nicht einfach nur mach irgendwas, weil du es schon mal gehört hast, was gut ist, sondern was willst du bewirken in deinem Training? Ja. Willst du Schwelle ausbauen? Willst du deine VO2 Max erhöhen? Ach, willst du deine VO2 Max erhöhen? Dann fahre ich nur Intervalle am Ende.
Das ist doch im Prinzip, was man an einem Drop-Ride halt kritisieren kann. Du machst alles. Du sprintest ein Ortsschild, du fährst hier mal eine Führung für 30 Sekunden mit 500 Watt, dann machst du wieder was ganz anderes. Aber was war das spezielle Ziel der Einheit?
Genau, und dann sagen die so, Rennen oder Rennen simulieren, Rennen trainieren. Ja, aber ich glaube, es kannst du besser mit einem strukturierten Training teilweise. Ja. Ich bin jetzt dann übers Wochenende jetzt nicht so viel gefahren, weil wir natürlich beim Ötztaler unterwegs waren und richtig viel zu tun hatten. Da bin ich Dienstagabend einmal gefahren aufs Rad, Beine wie scheiße, weil die ging gar nicht gut, wie es halt so ist, ne, richtige Blockbeine. Und dann dachte ich mir so, ey, ich will eigentlich noch ein Crit-Rennen fahren dieses Jahr, das Kids-Crit.
Ja.
Saison-Highlight des Jahres natürlich, Heimrennen.
Glaube ich auch.
Ja, geil, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dachte mir, ich möchte ein bisschen Laktatkinetik trainieren. Und ich fahre jetzt unsere typischen 30-4-30. Kennst ja, 30 Sekunden on, 4-30 off.
Ja.
Aber mit dem Ziel wirklich Laktat aufbauen, komplett Laktat abbauen. Ich habe mir nur das ein bisschen angepasst. Und zwar würde ich ganz gerne diese Antritte trainieren, dass man diese neuronale Aktivität der Muskulatur noch trainiert. Das heißt, ich mache die 30 Sekunden mit der Anforderung, die ersten 5 Sekunden oder einmal Peak-Power treten und dann gehst du auf die 30 Sekunden und dann baust du Laktat ab.
Digga, einen Antritt habe ich schon so lange nicht mehr gemacht.
Weißt du, wie schlecht ich das anfühlt?
Ich weiß auch gar nicht, was, mein Körper weiß gar nicht mehr so richtig, was 1 Laktat ist.
Genau.
Das ist so richtig.
Und du weißt auch vor allem nicht, wenn du jetzt einen Antritt machen würdest, würdest du, das, du willst es halt machen, aber du merkst halt genau, es sind gar nicht alle Muskelfasern aktiv. Das sieht auch komisch aus. Das
Rennfahrer so nach den ersten 4 Kurven wahrscheinlich ja. So, ach du Scheiße. Alter, ja. Mir ist mein Sattel gebrochen.
Ganz was ist bitte was?
Mein Sattel ist gebrochen.
Wie hast du das denn geschafft?
Keine Ahnung, über die Zeit.
Du einfach. Fährst doch gar nicht.
Ich war doch gar nicht. Der ist aber schon uralt. Der ist schon 2021, habe ich den drauf gemacht.
War der morsch?
Der ist morsch, glaube ich. Und vor allem ist der nicht an der Strebe gebrochen, sondern das Plastik, so unter dem Leder.
Ja.
Und ich sitze da drauf und so, boah, war der schon immer so weich und das mega beschissenes Gefühl,
Weil
du gar keine Stabilität mehr hast.
Ja, genau. Du hast gar kein Widerlager.
Du stützt dich eigentlich die ganze Zeit selber aus der Beinmuskulatur.
Ja, genau.
Und bei jedem Kopfsteinpflaster, jedem Schlagloch denkst du, Achtung, jetzt könnte der Sattel reißen.
Ah ja, verstehe, was du meinst. Das habe ich auch das Gefühl mal gehabt, wenn Leute, oder wenn jemand ausprobiert hat, der Sattel nach vorne so abgekippt ist, so die Nase runter, und du da halt mit den Oberschenkel intuitiv dich zurückdrückst.
Gegenhalten musst.
Mit
der Oberseite vom Oberschenkel.
Ne? Genau, du hältst dich mit den Oberschenkeln die ganze Zeit auf dem Sattel, und das ist ultra unangenehm, weil du kriegst diese Spannung vom Muskel nicht runter.
Ist mir gerade nur wieder eingefallen, so, jetzt muss ich das eigentlich mal ändern. Jetzt, wo wir über Kids sprechen. So.
Mach mal. Du fährst bis dahin ja eh nur noch zweimal.
Ja, genau. Das heißt, ich habe 2 Momente, wo mir einfallen könnte, scheiße, ich muss den Sattel noch tauschen. Dafür muss ich auch noch einen Sattel bestellen.
Ja, dann und wenn du halt die 2-mal fährst, würde ich sagen, einen Tag davon kannst du vielleicht diese Intermittelblaster machen, weil die trainiert so ein bisschen mal dieses Aufwecken wieder im Laktatbereich. Oder du willst es gar nicht wissen und fährst einfach Radrennen.
Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ich glaube, ich will bis zu dem Moment des Rennens da hingehen und sagen, nö, passt schon. Klappt bestimmt. Mit Bicarbonat
wird regeln.
So wird das. Hier, du hast doch, war ich beeindruckt auch. Muss ich noch sagen, als ich dein Video
gesehen habe. Was eine Überleitung.
Ja, wir waren zwar mit dem einen Thema, doch, wir waren mit dem einen Thema.
Ja, doch, alles gut. Also Leute, trainiert eure Fatigue Resistance oder so.
Genau, ich habe das YouTube-Video gesehen, wo du den Komm nochmal verbessert hast, damit der nicht gestohlen wird.
Mhm.
Und dann dachte ich mir so, als du da gefahren bist, Junge, was hat der vor? Was hast du denn angepeilt? An was? Und dann dachte ich mir noch, danach sagst du noch so in dem Voice-Over so, ja, der Komm geht so 4 Minuten oder 3 irgendwas. Und dachte so, hä? Aber du hast doch die völlig falsche Wattzahl genommen.
Ja, ich habe nämlich auch das Problem, ich habe den Alaphilippe gemacht, ich habe Bicarbonat genommen und habe nichts gemerkt.
Ja,
die ersten 2 Minuten.
Am Ende war ich noch happy, dass die Watt so auf 350 so runtergehen. Also ich denke, ich dachte so, okay, der merkt ja wirklich noch irgendwas.
Ja, ja.
Aber als du da losgefahren bist, dachte ich so, okay. Jo.
Ja, also der Anstieg, falls die das Video nicht gesehen haben, ihr müsst es jetzt anschauen, weil sonst funktioniert es nicht gut. Das muss man einmal gesehen haben. Geht flach los. Dann ging es in die erste steile, so eine Rechtskurve und halt steil bergauf. Und da hatte ich halt, ich habe wirklich so gedacht, okay, here we go. Habe das so für mich auch nochmal extra abgeleppt an dem Punkt. Stehe so auf und fahre so los und denke mir so, jetzt mach kontrolliert. Guck runter an der Stadt, auf einmal schon 600 da.
Ja.
Und dachte mir so, hä? Und dann habe ich in dem Moment mir selber gesagt, Junge, lass chill. Also mach jetzt nicht diesen Fehler und tritt halt weiter drauf. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, 450 müsste ich fahren, um damit das funktioniert.
Ja.
Und wenn du halt mit 600 reingehst, weißt du halt genau, ja, wo sollst du das denn, also wie soll das denn funktionieren?
Wie soll das sustainable sein?
Genau. Da oben, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mach ruhig, dann setze ich hin, bin nach 420, 430 gefahren, erst ein bisschen drunter, weil ich wusste, gleich oben kommt der steile Part. Und da wusste ich wirklich, da möchte ich ein bisschen drüber treten. Im Video sieht man halt, dass ich da diese 600 hatte und Lennart, 2300 VRM. Boah. Wie Pogacar, das hat so richtig Bock gemacht.
Krass.
Ich bin richtig hochgeflogen, auf dem großen Blatt da hoch.
Und wann hat es dann wehgetan? Es dauert dann ein bisschen, ne?
Das dauert richtig. Und man muss sagen, auch durch, ich glaube, Bicarbonat hat es auch echt weit nach hinten gezögert. Also das hat da richtig gekickt, aber sehr weit nach hinten. Und ich würde sagen, echt, die ersten 2,5 Minuten war kein Problem. Und dann merke ich, so langsam geht's los und hinten raus war dann Halten angesagt, aber da wurde es oben wieder ein bisschen flacher und dann Tempo mitnehmen und dann, ja klar, dann werde ich.
Das ist perfekt für Bicarbonat.
Ja, ja.
Im Gegensatz zu anderen Anwendungszwecken, das ist auch sowas, wo ich, wir haben ja das Bicarbonat-Gel rausgebracht und da merkst du so, dass sich das einige Leute gekauft haben, die dachten, das ist einfach ein normales Gel. Und also die einfach nicht so wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen mit Bicarbonat, aber Bicarbonat ist halt für diese Leute irgendwie schon ein Begriff.
Ja, ja, klar.
Denkst du, ja, das
ist erstmal gut.
Das macht gut, ne? Und dann denkst du dir so, ich will nicht wissen, wie viele Leute sich das bestellen, die am Ende gar nicht wissen, was Bicarbonat ist. Also bitte an alle Leute, die mit Bicarbonat rumexperimentieren, erst nochmal kurz gucken, okay, wofür ist die Wofür ist das Supplement gedacht?
Absolut. Ich glaube, wir könnten im Winter irgendwann nochmal eine spezielle Themenfolge vielleicht nochmal dazu machen, wenn die Leute Bock haben. Also schreibt uns gerne mal, ob das interessant ist für euch oder ob ihr schon alles darüber wisst. Ich wollte nur sagen, setzt es auch dosiert ein. Also das kann echt gut potent wirken, aber wir müssen das nicht in den Trainingseinheiten reinpacken. Also testen ja, aber nicht ständig bei irgendwelchen Intervalltrainingseinheiten. Darum geht es nicht. Wenn du ein paar Watt dir rausholen kannst, du hast jetzt nicht mehr VO2-Effektivität, alles cool, weil ist auch eine Menge Salz, die man sich halt einfach pro Ladung reindonnert. Das sollte schon dem Performance-Bereich einfach zugeordnet sein. Aber wenn es dann für dich funktioniert, potent funktioniert, ja, dann macht das schon echt Spaß, muss man sagen. Ich habe, wo du B-Count und Gel gesagt hast, wir haben wirklich mit Sepp auch geplant, dass er während des Ötztalers, jetzt ist es aber wirklich eine ganz spezielle Situation, nochmal ein Bicarbonat-Gel nimmt, und zwar am Timmelsjoch, am letzten Anstieg. Mhm. Ein paar, also bei Kilometer 181 und bei Kilometer 190. Das wäre nämlich, ich habe nach den Strava-Zeiten der letzten Jahre geguckt, das wäre Stunde 15 und dann nochmal eine halbe Stunde vor dem letzten Kicker, der nochmal kommt, so 5-Minuten-Anstieg in der Abfahrt vom Timmelsjoch Richtung Kütahya. Da haben wir gesagt, egal wie es um dich steht, du musst da...
Von Timmelsjoch Richtung Kütahya?
Ja, da hast du noch einmal so einen 5-Minuten-Kicker. Richtung Sölden.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau, das ist einmal ein Gegenanstieg und dann haben wir gesagt, egal was ist, du musst halt gucken, dass du Tempo mitnimmst und fährst all out drüber, weil danach kriegst du Wiederholung. Und damit wir es vorbereiten können, wie ich damals die Tracker-Idee, der letzte steile Anstieg, dann nochmal B-Carb zu nehmen, haben wir gesagt, komm, du nimmst dann die zwei Gels. Gut, hat sich erledigt, aber das wäre interessant gewesen, ob es
geklappt hätte. Geiler Anwendungszweck, ja.
So, dann muss man legen, ne? So nach 6 Stunden sagst du, okay, jetzt B-Carb.
Jetzt load ich mal.
Ja.
So, dann haben wir schon ein paar Themen abgehakt. Was ich noch besprechen wollte, ist diese Vuelta.
Die läuft ja auch gerade.
GC Pidcock.
Ja, es ist wieder GC Pidcock-Zeit. Finde ich cool.
Aber auch viel besser als sonstiger GC Pidcock.
GC Pidcock fährt auch ein bisschen kontrolliert, oder?
Am Anfang, die ersten Bergetappen, war ich so, okay, wir fahren vorne die üblichen Verdächtigen. Mhm. Und Pidcock ist so ein bisschen in der Gruppe dahinter. Und jetzt so langsam.
Wie immer zweite Garde.
Genau, also langsam ist er jetzt richtig, richtig gut dabei.
Ja.
Und ich glaube, zum einen hilft das Profil von der Rundfahrt.
Ja.
Die Anstiege liegen eben, die sind ein bisschen steiler und kürzer teilweise. Es ist nicht dieses klassische, wir fahren 3 richtig lange Anstiege in die Höhe.
23% und 10 Kilometer in die Höhe.
Ja, so, also steil wäre ja noch gut für ihn,
ja,
aber halt nicht dieses 20 Kilometer und wir fahren auf 2,2 hoch und oder auf 2000 und bis jetzt sieht es ganz gut aus für ihn und ich hätte es ihm nicht zugetraut, muss ich sagen.
Ja, same, also niemand hätte Pidcock gerade GC zugetraut.
Aber wie gesagt, es kann auch einfach sehr stark daran liegen, die Art und Weise, wie dieses Rennen gefahren wird, die Art und Weise, wie das Profil aussieht. Du kannst auch nicht immer sagen, jemand ist ein Grand Tour-Fahrer. Mhm. Die Grand Tours unterscheiden sich ja auch einfach in ihren Charakteristiken sehr stark.
Voll.
Das ist halt auch was, wo man dann so ein bisschen gucken muss, wenn du eine starke Vuelta fährst, heißt das ja auch nicht unbedingt, dass du eine starke Tour oder einen starken Giro fahren kannst.
Ja, vor allem, weil wir wissen, Vuelta ist immer noch ein bisschen anders irgendwie. Mhm. Morgen ist Angliru-Etappe.
Oh, ja.
Das wird nochmal spannend. Das wird mehr.
Ich habe nochmal so ein Video gesehen von der Seite von so einer Serpentine beim Angliru, eine ultrasteile Kehre. Ja. Und dann habe ich nochmal auch Wout Poels.
Ah, willst du das mal eingehen?
Also, ich habe das nochmal gesehen. Ich dachte, ich habe mir das auch gerade wieder 15 Mal angeguckt und ich dachte mir so, Digga.
Komm in Lennarts Telegram-Gruppe, wenn du mehr wissen willst. Er sagt dir, warum Wout Poels
ein
bisschen zu schnell bergauf fährt in der Kurve.
So im Sitzen oder mal so müh. Es kann, also, ich saß dann wieder vor und dachte mir so, wie geht denn das?
Sind E-Bikes schon länger ein Thema oder nicht?
Boah, also das Video, also das haut mich ein ums andere Mal, haut mich das um.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja schon mal länger die These gehabt, aber das klingt so verschwörerisch, aber ich habe echt schon länger die These, dass eigentlich auch seit den, ich bin der Meinung, dass 2006 Floyd Landis mit Motor gefahren ist, als er die 15 Minuten rausgefahren ist. Kannst du mir nicht anders erzählen. Du guck dir den an, wie der fährt, aber ich wiederhole mich hier. Und so, ich
glaube, so geil, diese Sachen einmal so wirklich aufzudecken.
Ja. Und wie häufig wurden die Räder gewechselt? Wie häufig nimmst du dann das Bergrad auf einmal?
Das Bergrad.
Und dann war das auf einmal weg, das Bergrad. Ey, ganz ehrlich, Cancellara war nicht der Einzige. Und ich guck dir Landis an, der tauscht hatte 3 Bikes gehabt. Der tauscht mitten am Anstieg sein Fahrrad. Der legt das Fahrrad hin, Sinkewitz, orange leuchtende rote Haut, fährt weg, er legt das Fahrrad hin, kriegt ein neues, fährt weiter, kippt sich den ganzen Tag Wasser über den Kopf. Ja, weil Pflaster oder was auch immer da gemacht hat, extrem überhitzt an dem Tag, fährt an Sinkewitz ran, der muss richtig aufstehen, der muss richtig beschleunigen und der Floyd Dennis fährt den ganzen Tag einen Gang. Die ganze eine Frequenz. Und okay. Nur am Ende siehst du, dass er mal richtig aufstehen muss. Ricardo okay, okay. Rico 2000.
Ich guck's mir nochmal an.
Ricardo Rico 2009 das gleiche, als er so weggeflogen ist. Das sieht nicht aus.
Ricardo Rico 2009, da hat es ganz andere Gründe gehabt. Das wissen wir ja alle.
Ich glaube, die Kombination, weil das sieht nicht so aus, als würde er so schnell fahren. Du siehst die Muskel, der müsste 500 Watt fahren, du siehst es im Muskel nicht.
Ja.
Ja, egal. Wir verrennen uns. Und Wout Poels fährt sehr unrealistisch eine Stelle Serpentine hoch.
Boah, ey, das triggert mich krass. Also, jeder kann sich das nochmal angucken. Angli-Ruhe-Etappe. In welchem Jahr war das? Boah,
11, 12, keine Ahnung.
Nee.
Doch. Oder 13.
Das ist eine Tour, das ist eine Vuelta, die Froome gewinnt am
ja.
Ende. Froome gewinnt erst die Tour 2013 und danach hat er bei der Vuelta
okay.
irgendwann mal gewonnen. Ich glaube, das ist eher so 14, 15, 16 rum,
ah, okay,
wo du
okay.
halt, boah, ja. Also,
schnelle Hinterräder, Magnetfeld.
Und wie gesagt, diese Kurve, in der das passiert, mhm. habe ich in einem Instagram-Reel gesehen, ja. wo du so, du hast einen Blick, wo du sozusagen...
Der Helikopter so seitig drauf gefilmt,
nee, du
oder?
Stehst...
Ach so,
ja, genau, da im Video ja, aber das Reel ist halt so, der steht im Prinzip im Außenscheitelpunkt der Kurve.
Ja.
Blickt sozusagen auf die Straße, die kommt und auf die Straße, die sozusagen in der Serpentine wieder weggeht.
Ja, ja.
Das ist so unfassbar steil.
Ja.
Da denkst du so, wie kann man da denn ein Geschwindigkeitsdelta nach oben hin hinkriegen?
Wie kann man da beschleunigen?
Wie kann man da beschleunigen? Das ist absurd, aber ja. So, das wollte ich noch zu Angriff. Da hast du mich jetzt getriggert mit dem Angriff.
Verstehe ich voll.
Die Etappe ist morgen, das ist ja schon mal interessant.
Ja.
Ansonsten, was haben wir zur Vuelta noch zu sagen? Also Vingegaard führt, auch da, coole Perspektive, es gibt so ein Video vom Kameramotorrad, wo, glaube ich, eine 360-Kamera am Kameramotorrad dran ist, die so filmt,
stimmt.
wie er gefilmt wird. Und da siehst du auch dann ganz krass, wahrscheinlich auch wegen dem Fischei natürlich.
Ja, aber das Tempo.
Aber du siehst das Tempo.
Ja,
du
das ist so geil.
So,
habe ich auch gedacht.
Also das erlebst du ja sonst halt nicht, weil sonst entweder so ein Typ, wenn er neben mir vorbeifährt, dann ballert er an dir vorbei und sagst
so, okay. Ja, so als stehende Figur ist natürlich alles immer schnell.
Ja.
Dann hast du gleichzeitig, wenn du das filmst, sieht es meistens dann, wenn du weit weg bist, auch ein bisschen langsam aus.
Genau.
Weil das dich ja mitbewegt, aber halt mal, genau, Fischei zu sehen, mit der Geschwindigkeit von der Seite zu sehen, was die fahren. Weil im Hintergrund hast du ja zumindest den konstanten, oder konstanten Hintergrund siehst du ja und die Straße und siehst halt auch das, was da vorbeizieht. Und dann siehst du mal diese Geschwindigkeit, das ist schon
krass. Also du siehst es einfach nochmal so. Und dann finde ich, wenn du das siehst, dann fühlst du die 430 Watt viel mehr.
Ja,
als wenn du so mit TV-Kamera. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe voll, was du meinst.
Du siehst erstmal so, wow, ja, okay, das muss auch richtig schnell sein. Und so.
Dann macht man direkt der Vastus zu, wenn ich das sehe.
Genau, so. Oh, das tut weh. Und das fand ich sehr, 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 sehr cool zu sehen. Und Vingegaard führt bis jetzt relativ souverän.
Ja.
Hat jetzt gestern auch nochmal bei der Etappe, die kein Ergebnis hatte.
Ja, ja.
Hat er auch nochmal Almeida abgehängt mit Pidcock zusammen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt da weitergeht. Bis jetzt irgendwie ist nicht super viel passiert. Und auch im Vergleich zu anderen Grand Tours, wenn du dir anguckst, jetzt nach Etappe 10, 11, 12, hat so der 10. so 2 Minuten 20 Rückstand.
Ja. Yeah.
Tour.
War schon entschieden.
War schon die Tour, da hatte der schon der 10. schon irgendwie so 25 Minuten und zwei da Tage.
Pogacar schon verwaltet.
Genau, da war schon alles entschieden, die Abstände riesig groß.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, so ein paar Jungs, die noch ein bisschen weiter hinten sind, die schieben sich jetzt so peu à peu nach vorne noch. Mhm. Jai Hindley sieht immer besser aus, finde ich.
Ja. Der kann auch sowas ganz gut, ne? Nochmal in den letzten Wochen.
Egan Bernal, irgendwie kommt der leider nicht so richtig in Tritt, gefühlt.
Mhm.
Ja, und dann noch ein Thema, was ich hatte. Weil die Etappe gestern ging über den Côte Pique. Ding, wo Vingegaard, Pogacar und Victor Lafay so drüber gebügelt sind bei der Tour 2023.
Stimmt. Ja.
Und wir haben ja, glaube ich, schon drüber gesprochen. Victor Lafay ist auch so ein Phänomen, taucht da auf, wird auf der Etappe, weiß gar nicht, die werden wieder eingeholt. Die fährt aber auf jeden Fall mit den beiden da drüber, über die Bergwertung, sind nur noch zu dritt.
Ja.
Einen Tag drauf gewinnt er die Etappe.
Irgendwas Watt pro Kilo, weiß
genau. Noch. So richtig gottlos. Und dann einen Tag drauf gewinnt er die Etappe.
Ja.
Und dann wechselt er zu Decathlon. Und dann macht er erstmal einfach gar nichts. Knieprobleme gehabt. Und alles, aber jetzt fährt er so langsam wieder, aber das ist halt so ein Schatten seiner selbst und weil er gestern darüber gefahren.
Hast du nicht gesagt, der kriegt 1 Million?
Der kriegt über 1 Million, glaube ich, da.
Und es war sowieso schon generell damals schon das Thema, dass er, ich weiß nicht, wer es sagte, dass
auch
er
eigentlich unverhältnismäßig viel Geld bekommen hat,
das
damals
und,
schon.
Ja, das und dass auch die Diskussion im Raum stand, dass er viel besser sein könnte, wenn er mal gescheit trainieren würde, wenn er mal Bock hätte.
Genau, der hat wohl, ich glaube, Max Walscheid sagt das in einem Amazing-Podcast, dass der
stark.
Victor Lafay auch ein Faible für eine schöne Freizeit hat und dass er deswegen wohl nicht so der Typ ist, der kontinuierlich...
Das ist eine Work-Life-Balance bei dem.
Genau, der hat eine gute Work-Life-Balance Richtung Life. Das würde mich als Team natürlich krass nerven, wenn ich dem so viel Geld zahle. Mhm. Du kannst ja da mal ausrechnen, was das Ratio ist von UCI-Punkten zu Euros bezahlt. Das wird in den 2 Jahren, wo er da gefahren ist, nicht gut sein. Ich glaube, der hat auch nur noch dieses Jahr Vertrag. Bin mir nicht ganz sicher. Und dann ist ein anderer Fahrer, den ich vermisse. Wo ist euer Lascano?
Oha.
Da habe ich so ein Reel gesehen auf Instagram. Es wurde mir angezeigt. Es wurde, glaube ich, auch vielen Leuten angezeigt. Ist seit Roubaix kein Rennen mehr gefahren. Roubaix ist auch zu Ende gefahren, also nicht gestürzt da. Dann Instagram-Account ist weg. Und es gibt so ein paar Gerüchte, dass er pfeifisches Drüsenfieber hat. Mhm. Aber es gibt nirgendwo irgendwie mal so eine Info dazu. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen. So, da, was steckt dahinter? Hoffentlich ist es ein harmloserer Grund, also ein pfeifrisches Drüsenfieber. Hoffentlich hat das überwunden bald.
Ja.
Aber irgendwie wundert mich das mit dem Instagram-Account irgendwie so ein bisschen. Das,
Ich kann nur nachreichen, dass er im Juni noch Rad gefahren ist.
Ah, du hast ein bisschen Strava gecheckt?
Ich habe Rennrad bei Strava. Ende Mai, sorry. Ende Mai.
Und dann hat er auch aufgehört zu trainieren?
Und dann ist zumindest, da ist keine, nichts mehr da.
Und vorher Juni, hat er regelmäßig hochgeladen?
Da dann noch, ja, also es gibt auch mal Lücken, auf jeden Fall. Okay. Lascano ist eigentlich für mich einer der glorreichen Dudes gewesen, die alles immer hochgeladen haben mit Power und so weiter, im letzten Jahr zumindest. Und er wurde ein bisschen dünner, ein paar Einheiten, ein paar Wochen fehlten auch. Und jetzt hat er
Strava-Account gibt es noch.
Die Strava-Account gibt es noch. Und ist auch noch mit Watte hochgeladen und so weiter. Wie gesagt, letzte Einheit war am 31. Mai, danach ist alles blanko. Wo ist euer Lascano?
Wo ist euer Lascano? Euer, wenn du das hörst, meld dich.
Oder er kommt einfach aus der Versenkung und wird Weltmeister.
Das ist eine tolle Überleitung, Mann. Ohne dass wir darüber gesprochen haben. Wir haben eine WM und eine EM.
Ja.
Und ich habe gesehen, die EM, oder wusste, die EM ist nach der WM. Habe heute geschaut und die EM ist in 4 Wochen. 4 bis 5.
Ja.
Das heißt, die WM ist eine Woche mindestens früher.
Ja,
das heißt, das passiert alles jetzt relativ zeitnah.
Ja, in 3 Wochen oder so war schon, ne?
In Ruanda.
Ja.
Ich habe gehört, der Kurs ist brutal schwer, extrem viele Höhenmeter.
Ja,
das ist und cool, ja. Ich habe aber gar keinen Plan, wie der Kurs aussieht. Ich habe mir heute mal den EM-Kurs angeschaut. Der sieht ganz geil aus.
Wo
der
ist EM nochmal?
Ist in Frankreich.
Ah ja.
So in der Region bei Gap, sage ich mal, Valence. Ah, so.
Ja, okay.
Da, wo du halt runterbügelst mit dem Auto, wenn du nach Girona fährst. Da fährst du diese ganze Zeit von Lyon, die Autobahn nach Süden bis zur Küste. Und da so zwischen Küste und Lyon ist halt die Region, wo das Rennen stattfindet.
Kannst du auch einen selektiven Kurs machen?
Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie so ein Innsbruck-Kurs.
Ja,
also die haben so einen ganz steilen Anstieg mit drin. Den fahren die jede Runde irgendwie einmal und dann haben sie noch einen längeren eingebaut. Mhm. Also das wird ein cooler Kurs und da sind auch viele gute Fahrer gemeldet. Mhm. Also das wird ziemlich cool. Ruanda muss ich mir nochmal genau anschauen, aber da sammelt man halt auch extrem viele Höhenmeter wohl.
Ja, ja.
Generell
auch jetzt eine große, also lass mich jetzt lügen, wenn 21. September oder 20. September, kann das sein, dass da WM ist?
Kann sein, ja.
Ich glaube ja, und dann in der Woche, dann hast du gleichzeitig Gravel EM, dann hast du danach die Straßen EM. Mhm. Das ist so alles so.
Und dann hast du Gravel WM.
Ja, die haben Mitte Oktober dann. Da ist noch 2-3 Wochen Pause dann zwischen ein. Ja,
Mitte Oktober, boah, das könnte auch ein richtig freudiges Wetter werden.
Absolut. Wir werden auf jeden Fall da sein. Ich hab Bock. Lass mal gucken.
Ja.
Was? Hast du die Strecke abgefahren?
Nee.
Okay.
Ist ausgefallen, hatte keinen Bock. Nee, es hat morgens geregnet, das war so geil. Da saß ich so beim Frühstück und guck so raus, denk mir so.
Hey Kian, sollen wir die Strecke abfahren? Ja, lass mal machen. Morgens so regnet, nö, lass mal nicht machen.
Dann habe ich angerufen und habe ich gesagt, wie wichtig ist dir das? Sagt er, nee, mir ist das nicht so wichtig.
Nicht so wichtig.
Und dann haben wir es gelassen.
Ja, aber wir lassen auf jeden Fall hinfahren, weil ich würde ganz gerne das, was wir im Ötztaler gemacht haben, nochmal wiederholen.
Okay.
Wir stellen uns da hin und wenn wir unsere Athleten ein bisschen supporten können, Flaschen anreichen und so weiter. Und, sind wir ehrlich, wir hatten so eine meterhohe Soundbox. Ey, wir haben die halben Brenner bespaßt. Also wenn ich das Ding.
Feedzone ist immer ein witziges Erlebnis. Da stehen halt die Leute so völlig überpanisch und die drehen so völlig durch.
Ey, das Geilste, was du machen kannst, Kamera in Feedzone aufstellen. Alle aufs, und ich filme alles in 100 Frames. Also weil es ist immer.
Feedzone Anarchy.
Wirklich, Feedzone Anarchy ist wirklich, es ist so komplett Stress für alle Beteiligten.
Einige Leute verlieren so richtig krass die Nerven.
Ja. Und dann will ich alles, also halt die Flasche einfach nur von oben hin und dann hast du wieder welche, der hier mitrennt und der zieht die Flasche so halb weg, dann fliegt die durch die Gegend, der nächste fährt dann drüber.
Der sie nicht kriegt, der ist nur völlig ausrastet.
Ja, genau,
so
genau.
Seine Betreuer anschreit, so
Feedzone Energy, das ist so gar nicht supportive.
Ich habe noch ein, das mir aufgefallen ist, seit wann kennst du den Instagram-Account Domestique? Wann ist dir der aufgefallen? Die Jungs, Mädels, alle da geben richtig Gas. Die ist noch gar nicht aufgefallen.
Länger, also keine Ahnung, jetzt aktuell ist es anders. Ich kenne das jetzt seit länger schon, aber.
Aber seit ein paar Monaten finde ich, die sind relativ präsent, haben auch einen Podcast.
Ja.
Blenden Ergebnisse ein. Mhm. Das heißt, machen so ein bisschen auf Pro Cycling Stats auch.
Ja.
Haben relativ viele News flashed. Also wer es nicht kennt, guckt es mal an. Domestique, glaube ich, mit dann irgendwie so 3 Unterstriche dahinter.
Ja.
Sieht echt gut gemacht aus. Habe den Podcast mal angehört, weil ich mal hören wollte, wie ist der so? Hab den mit Michael Storer gehört und fand den Storer so witzig, weil der einfach, die machen so eine Schnellfragerunde und dann fangen sie Shimano oder SRAM. Er sagt Shimano. Und dann sagt er so, oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Aber der macht sowieso in dem Podcast so manchmal den Eindruck, wie formuliere ich es jetzt, als wird der nicht so richtig viel über die Antworten nachdenken und sehr ehrlich antworten.
Ja, sehr gut, das ist gut. Und danach so, denken so, ah, vielleicht nicht so gut, das so schnell zu sagen.
Ja, genau, da sitzt du so ein bisschen dabei und denkst du so, oh, Michael, komm, lass es.
Stark.
Auch so über das alte Team, genau, der ist vorher bei FDJ gefahren.
Ja, ja.
Oder bei Groupama und dann sagt er, ja, also Groupama sind eigentlich nur 2 Fahrer wichtig, allen anderen wird nur nicht wirklich Support gegeben und da ist einem, dann dachte ich mir so, hm.
Aber das ist ganz kurz, ja, also ich hoffe, dass da sich nicht zu viel selbst ins Bein schießt, aber das ist ja genau das, was wir hören wollen.
Ja, klar, das ist
jetzt richtig hören. Geile Werbung gemacht gerade.
Als Fan ist es natürlich witzig, so als Team denkst du dir wahrscheinlich so, oh Mann, jetzt krieg ich wieder eine E-Mail von SRAM.
Fucking SRAM.
Ja, aber kann man sich mal anhören.
Richtig guter Service hier heute.
Ja, richtig guter Service, stark, ne? Also wir haben nochmal ein sportwissenschaftliches Thema mittendrin eingebaut, viele Fragen aufgeworfen.
Aktuelle Transfer-News.
Ich habe noch die Gravel-DM.
Gravel-WM.
DM.
DM,
ja. Deutsche Meisterschaft. Du hast doch da auch einen Erfolg zu vermelden.
Flex.
Den Raum für den Flex gebe ich dir jetzt nicht. Wir können uns ganz kurz darüber freuen, dass Rosa einfach alles abschießt, was sie gerade fährt.
Ja. Und dann wirklich alles abschießt, was sie gerade fährt und nicht mal ansatzweise es auch wirklich nur knapp ist.
Gravel Worlds habe ich gesehen, dieser Scheck, den die da auf $17.500 für einen Sieg.
Hat sie hochgehalten.
Boah, da dachte ich mir auch so krass, wie die Preisgelder im Gravel halt jetzt auch so langsam.
Ja, in Amerika und Sport ja sowieso anders nochmal. Wir haben es ja schon mal erzählt in den Crit Races so, in Tulsa und so weiter, gibt es ja auch mal schnell irgendwie $5.000, $6.000. Oder mal so eine $500 Zwischenprämie und $17.500. Der Gravel-Sport kommt
ist
da auch.
Ist krass, vor allem, weil die Zertplatzierte kriegt 12,5.
Ja.
Und das heißt, das Podium oder die Top 5 verdienen da wahrscheinlich mal so um die $50.000.
Ja, und was ich so ein bisschen noch, ich habe so ein paar so Gravel-Meme-Seiten so ein bisschen gefolgt und so dieses Core 4 sind ja davor gefahren und halt Gravel, Love Gravel Worlds, also diese ganze Iowa-Nebraska-Ecke da. Die wollen auch diesem. Ich habe mich ja mit Peter Sedna ein bisschen unterhalten und die wollen auch wirklich diesen Gravel-Style, so wie du es bei Anbauen kennst, dass das auch als Gravel-Race mehr im Vordergrund steht und nicht das UCI-Gravel-Race.
Ja, klar.
Und UCI-Gravel-Race finden die alle ein bisschen kacke, deswegen wollen die halt so das attraktiv machen.
Gibt es auch nicht so viele da.
Ja.
Gibt es überhaupt UCI? Es gibt bestimmt
ein paar UCI-Qualifier. Es gibt eins, Mammoth Lake oder so, wie das heißt.
Genau, aber ansonsten hier hast du ja eine krasse Gewichtung, krass Richtung UCI-Qualifier und da halt so gar nicht. Und
die sehen sich da gar nicht. Also der Unterschied ist, vor allem was Peter sagte, du sollst nicht an ein Rennen an den Start gehen, wo die Unterstützung eines Teams das Rennen so stark vielleicht beeinflussen kann, dass das vielleicht wieder mehr in diese Radrennteams oder Straßenrennen geht.
Aber ganz
und so
ehrlich, wenn es ein Rennen gab dieses Jahr, was von komischen Taktiken und sowas geprägt war, dann anbauend bei den Männern.
Ja, das ist ja auch das, was ich, also könnte ja wieder mehr in die Kritik halt kommen, ob wenn man halt anfängt, da Gravel-Teams hinzuschicken, ob das wieder problematisch wird. Aber er
das
sagt halt,
das wird es aber geben.
Ja, klar,
aber er sagt das zumindest, richtig krass. Da gibt es schon 4 oder 5 Teams, von denen ich weiß, ja, die jetzt so, oder Bike-Brands,
ja, auf jeden
die Fall. Teams auf jeden aufbauen.
Fall. Definitiv. Und er sagt aber, zumindest sollst du halt die Möglichkeit haben, wenn du deinen Rucksack mit dabei hast, Flaschen und so weiter und erstmal autonom da durchkommst, dass du erstmal eine gute Chance hast, irgendwie einfach ein gutes Rennen zu fahren, wenn du es kannst und nicht die Teams beherrschen, ja, die Rennen. Und das ist so das, was er bei, und ja, jetzt ehrlich, die UCI-Strecken hier in Europa teilweise Katastrophe. Das wird bei der WM wieder, ja, ein Problem werden, glaube ich. Da werden wir auch wieder parkende Age-Grouper bei der Weltmeisterschaftsrunde.
Ja.
Wird nochmal richtig spannend. Aber so, man muss sagen, er hat auch leicht reden, weil USA und Gravel, du fährst da irgendwo hin, du musst nicht was absperren, du musst nur gucken, ja, dass irgendjemand dich nicht erschießt und das war's.
Genau.
So.
Das ist eigentlich die wichtigste Sache.
Ja, aber nochmal zu dem Rennen halt. Rosa hat die Rennen halt dominiert, muss man sagen. Also, mhm, jedes der Rennen, die fährt halt von vorne. Und ich habe auch gesagt, Rosa, das Einzige, was ich jetzt kritisieren könnte, ist halt dein finaler Sprint. Ich meine, du hast gewonnen, ich kann nicht mehr was dagegen sagen.
Ja, ich habe auch gedacht.
Was fährst du da 350 von vorne aus der Kurve? Und sie meinte so, ja, ganz ehrlich, das war auch schon vorher so halb geklärt, weil G war sowieso nur froh, dass sie am Hinterrad dabei blieb. Und sie, ja, Rosa dachte sich so, ich bin froh, wenn ich jetzt einfach nur jemanden dabei habe. Und sie sagte, ich war so safe, dass ich das gewinnen werde. Und Deutsche Meisterschaft, kann ich sagen, war auch schon irgendwann so an dem Punkt, hat losattackiert, dann war Kati Foxy ja mit dabei und Romy Kasper. Und dann irgendwann war es schon so, als sie rauskristallisiert, wer halt die Stärkere ist.
Ja.
Rosa meinte, das soll jetzt nicht arrogant klingen oder so, aber sie wollte halt mal antesten. Und dann meine ich aber so, ja, ganz ehrlich, du bist aber in einer Situation gerade, wo du als Fahrerin, wo alle drauf schauen, du musst ja auch mal Rennen anders angehen. Du musst ja antesten am Anstieg. Wie sind die Beine von den anderen? Und das ist einfach eine andere Herangehensweise, als einfach nur durchkommen.
Ja.
Und dann ist sie halt losattackiert, weil sie gemerkt hat, ich will jetzt mal gucken, was passiert. Und hat dadurch halt gemerkt, okay, jetzt kriegt sie halt eine Gap auf. Und so, ja, kann man halt, so musst du halt die Rennen halt fahren.
Ja.
Das ist nochmal was anderes, als einfach mitfahren.
Ja, auf jeden Fall, ja, Rosa gewinnt bei den Frauen,
ja,
vor Katharina nicht mehr Fox.
Nicht mehr Foxy, genau, aber
Palm ist Zweite geworden und, ja, Dritte dann Romy Kasper. Bei den Männern Dreiersprint, Paul Voss gewinnt vor
Tim Wollenberg
und Dritter wird Frederik Rassmann oder umgekehrt, ja, bist du sicher?
Ja, so, okay, rum war es.
Ja.
Gab es da noch ein bisschen Reibereien da?
Ja.
Ich glaube, zwischen Rassmann und Tim Wollenberg habe ich gehört, ich war nicht da, aber anscheinend, ich weiß nicht, ob sie geprügelt haben.
Einzelkampf.
Ja, es war so, auf jeden Fall, die haben sich sehr häufig wohl in den letzten Kurven halt gegenseitig geschnitten.
Ja, gut.
Bitte Bezug nehmen dazu.
Ich fand das krass, weil du hast in der Mitte so ein, was war das, so eine Gummimatte.
Ja, genau.
So komplett. Das war dann offensichtlich der schnellste Weg.
Ja, klar.
Und dann dachte ich mir erst so, sieht ganz komisch aus, der Sprint, aber keiner will auf dem Gras fahren.
Ja, ja.
Und ja,
und das
Paul
war,
Voss ist zum dritten Mal jetzt,
und,
zum,
ja,
zweiten Mal.
Zweiten Mal. Und du wusstest halt einfach, wenn du aus dieser Abfahrt in diesen Singletrail kommst, du hast halt diesen sehr kurvigen Singletrail, ich habe es im Video gezeigt, dann nochmal um diesen so einen kleinen Mini-Tierpark, das ist die letzte Chance, dass du einmal die Kurve überholen kannst und dann will ich, wer als erster auf der Matte ist. Und wenn dann auf der Matte sich gegenseitig nochmal, also überleg mal, du sprintest an der Matte immer vorbei, dann machst du nochmal eng, dann sprintet der nochmal an dir vorbei, das ist natürlich, da ist auch kein Platz mehr.
Ja, im Gravel müssen wir noch einiges lernen, was den Aufbau von diesen
Veranstaltungen
angeht.
So kompliziert, Gravel.
Lukas, haben wir hier ein Wrap-up?
Absolut, ich bin durch, ich kann nicht mehr.
Top. Dann gucken wir uns jetzt das Finale der Etappe an bei der Vuelta. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. War schön, mal wieder aufzunehmen.
Voll.
Und hoffentlich bis nächste Woche.
Ja, schauen wir mal. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.